Gerald Hüther, Würde. Was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft. Irgendwas scheint schief zu laufen in der Welt. Der Mensch ist schlauer und fortschrittlicher denn je und trotzdem verletzen wir Menschenrechte, zerstören unaufhaltsam unseren Planeten, beobachten den beängstigenden Vormarsch rechtspopulistischer, menschenverachtender Kräfte. Warum halten wir noch immer an einem Wirtschaftssystem fest, das auf den Prinzipien der Ausbeutung und Konkurrenz basiert und den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergräbt? Diese Blinks zu Gerald Hüthers Würde von 2018 nennen das Problem beim Namen. Unser gegenwärtiger Lebensstil setzt die Würde aufs Spiel. Sie gehen der Frage nach, was Würde für jeden Einzelnen von uns und unser Miteinander bedeutet. Sie analysieren, warum uns unser Bildungssystem zu stumpfen, würdelosen Konformisten erzieht. Sie zeigen, was wir tun müssen, um endlich wieder in Würde zu leben und was das Ganze mit neurobiologischen Erkenntnissen zu tun hat. Blink Nummer 1. Im ständigen Streben nach Leistung und Effizienz kommt die Würde abhanden. Irgendetwas stimmt nicht. Im frühen 21. Jahrhundert haben immer mehr Menschen das Gefühl, dass unsere Gesellschaften verrohen, dass die Menschlichkeit im großen Miteinander verloren geht. Aber was genau ist das Problem hinter diesem vagen Gefühl? Was ist das, was wirklich auf dem Spiel steht? Gerald Hüther sagt, nichts weniger als die Würde. Die Würde ist ein großer Begriff. Das deutsche Grundgesetz beginnt mit dem Verweis auf ihre Unantastbarkeit. Sie zu achten, sei die Verpflichtung aller staatlicher Gewalt und die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Wir sprechen davon, dass wir in Würde altern und sterben wollen. Aber wollen wir nicht auch in Würde leben? Was bedeutet das genau? Und was bedroht dieses Vorhaben? Zum einen die enorme Schnelligkeit des modernen Lebens. Im beschleunigten Puls von Globalisierung und Digitalisierung ist Zeit gleich Geld. Da bleibt der würdevolle Umgang mit uns selbst und anderen immer häufiger auf der Strecke. Der technologische Fortschritt zum Beispiel schreitet schneller voran, als wir uns darüber klar werden können, was er für die Würde des Lebens bedeutet. In Krankenhäusern und Seniorenheimen werden Patienten von Pflegerobotern betreut, um den Umgang mit der chronischen Ressourcenknappheit zu optimieren. In Südkorea bieten biochemische Unternehmen das kommerzielle Klonen von Haustieren an. Und im Silicon Valley kämpft die IT-Elite gegen die Endlichkeit des menschlichen Lebens. Unsere gewinn- und leistungsorientierte Gesellschaft schafft wenig Anreize, uns in Reflexion und Achtsamkeit zu üben. Wir werden von morgens bis abends mit Werbebotschaften bombardiert, die unnötige Bedürfnisse schaffen. Wir orientieren uns an den Idealen einer optimierten und durchdesignten Welt, statt uns mit dem zu beschäftigen, was wir und unsere Mitmenschen wirklich brauchen. Das geht schon im Kindesalter los. Unsere Schulen erziehen unsere Kinder zu konformen Karrieristen statt zu feinfühligen Freigeistern. Nachfolgende Generationen bekommen vermittelt, wie sie fremde Erwartungen erfüllen, um möglichst schnell erfolgreich zu sein, statt sich selbst kennenzulernen und frei zu entfalten. Unser Wirtschaftssystem basiert nicht auf Würde, sondern auf Wettbewerb und Wachstum. Der kompetitive Kerngedanke des Kapitalismus erfordert, dass wir uns auf die Kosten anderer behaupten, dass wir zum Überleben keine helfenden Hände ausstrecken, sondern spitze Ellenbogen. Dabei ist das Modell schon jetzt nicht mehr tragbar. Beispiel Lebensmittel. Wenn mächtige Agrarkonzerne riesige Landstriche in Monokulturen und Plantagen umwandeln, vernichten sie wichtige Ökosysteme und kleinbäuerliche Strukturen. Und alles nur, damit die Konsumenten das Gemüse noch billiger im Supermarkt kaufen. Die Werte des westlichen Wohlstands werden dann über die globalisierte Kommunikation so aggressiv vermarktet, dass dem Modell immer mehr Kulturen nacheifern. So bringen wir unseren Planeten an seine Grenzen. Denn auf einem endlichen Planeten mit begrenzten Ressourcen ist schlichtweg kein Platz für unbegrenztes Wachstum. Die Frage ist also, wenn uns die Würde abhanden kommt, wie bekommen wir sie wieder? Blink Nummer 2. Eine klare Vorstellung von Würde hilft unserem Gehirn, der täglichen Reizüberflutung gelassener zu begegnen. Was können wir tun, um die Würde zu schützen? Das kann auf Anhieb natürlich keiner beantworten, denn die Welt ist unendlich komplex. Überhaupt werden täglich so viele Meinungen, Informationen und Erwartungen an uns herangetragen, dass keiner mehr weiß, woran er sich orientieren soll. Man könnte auch sagen, wir sind kognitiv überfordert. Das hat ganz nachvollziehbare neurologische Gründe. Unser Gehirn versucht immer, seine Anforderungen so effizient wie möglich zu bewältigen. Eine seiner bewährtesten Strategien ist die Automatisierung. Je automatischer und unbewusster kognitive Prozesse ablaufen, desto weniger Energie muss unser Gehirn aufwenden. Die Verknüpfung reproduzierbarer Handlungen zu Verhaltensmustern ist das grundlegende Überlebensprinzip aller Lebensformen, vom Schwein über die Schnecke bis zur einzelligen Bakterie. Wir wären überhaupt nicht lebensfähig, wenn wir Prozesse wie das Atmen oder Gehen nicht automatisch meistern könnten. Die Prinzipien der Effizienz und Automatisierung gelten auch für unsere Wahrnehmung der Welt. Je klarer und einfacher unser Gehirn die Welt verstehen und kategorisieren kann, desto weniger Energie verbraucht es. Das Problem ist nur, dass das menschliche Gehirn gleichzeitig extrem empfindlich auf neue Reize reagiert. Diese besondere Lernfähigkeit unterscheidet uns Menschen von anderen Spezies. Unser Denken und Handeln wird nicht wie bei Pferden oder Pusteblumen durch spezifische Instinkte und Funktionen diktiert. Wir entwickeln unsere Identität wesentlich stärker in der Wechselwirkung mit den Informationen unserer Umwelt. In einer beschleunigten, globalisierten und digitalisierten Welt kann uns das jedoch vor gewaltige Herausforderungen stellen. Wir erhalten täglich so viele Informationsangebote, dass es für unser Gehirn immer schwieriger wird, daraus eine kohärente Weltanschauung zu stricken. Denn welche von all den Informationen sind richtig? Und welche überhaupt wahr? Hüther sagt, wir Menschen brauchen einen inneren Kompass, um mit der ständigen Reizüberflutung umzugehen. Um all der kognitiven Überforderung zum Trotz ein intuitives Gefühl dafür zu entwickeln, welche Werte wirklich wichtig sind. Und genau hier kommt die Würde ins Spiel. Sie sollte der Norden auf diesem inneren Wertekompass sein. Die unantastbare Vorstellung davon, wonach wir als Menschen handeln und streben sollten. Aber was genau meinen wir, wenn wir von Würde sprechen? Blink Nummer 3. Würdevoll zu leben bedeutet, die menschlichen Grundbedürfnisse zu achten. Die menschliche Gier nach Wachstum hat den Planeten derart an seine Grenzen gebracht, dass Wissenschaftler bereits die Möglichkeiten für die Übersiedlung in neue Lebensräume im Weltall prüfen. Dabei sollten wir doch kritisch fragen, wer sagt, dass das Ganze auf dem Planeten XY nicht wieder von vorne losgeht? Die Menschheit muss vorher versuchen, eine gemeinsame Vorstellung von einem würdevollen Miteinander zu entwickeln. Fest steht, dass unser gegenwärtiger Lebensstil nicht zukunftsfähig ist. Unser Zusammenleben wird von Prinzipien bestimmt, die den Anforderungen des modernen Lebens längst nicht mehr gerecht werden. Nehmen wir nur das Beispiel der Hierarchie. Jahrtausende lang haben Menschen ihr Leben an Regeln und Konventionen ausgerichtet, die von autoritären Instanzen vorgegeben wurden. Von Stammesführern, Herrschern und Chefs. Unsere globalisierte, digitalisierte Welt ist allerdings zu dezentralisiert und komplex geworden, als dass simple Vorgaben von oben unsere Systeme stabilisieren könnten. Die Ideologie vom Fortschritt und grenzenlosen Wachstum ist nicht mehr länger haltbar. Wenn wir uns nicht durch entsetzliche Bürgerkriege, Atomraketen oder den Klimawandel selbst zugrunde richten wollen, brauchen wir eine neue kollektive Vorstellung davon, wohin wir als Menschheit wollen. Profit und Gewinnmaximierung halten keine Gemeinschaft zusammen. Die Menschheit muss sich wieder auf die Würde besinnen. Doch was genau bedeutet Würde? Jede Epoche hat diese Frage je nach den herrschenden philosophischen und politischen Wertvorstellungen unterschiedlich beantwortet. Die Wurzeln des Würdebegriffs liegen aber vermutlich im lateinischen Konzept der Dignitas. In der europäischen Aufklärung wurde das Konzept dann zur Vorstellung der Menschenwürde erweitert. Seit Friedrich Schillers Aufsatz über Anmut und Würde wird die Würde als eine Art innere Haltung verstanden, als das innere Bewusstsein eines jeden Menschen über seinen eigenen Wert, der Achtung und Respekt gebietet und nicht durch äußere Umstände beeinträchtigt werden darf. Um würdevoll mit uns selbst und anderen zu leben, müssen neben den physiologischen Existenzgrundlagen vor allem bestimmte soziale Bedürfnisse gedeckt sein. Wir Menschen sind soziale Wesen. Und alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, Religion und Wertvorstellung, streben nach zwei Dingen: Verbundenheit und Autonomie. Jeder Einzelne von uns muss die Möglichkeit haben, selbstbestimmt über sein Leben entscheiden und sich mit anderen verbinden zu können. Würde ist das natürliche Anrecht auf die Erfüllung dieser sozialen Grundbedürfnisse. Sie muss das Grundprinzip einer neuen Ordnung sein, an der sich die Menschheit orientiert. Das klingt nach einer gewaltigen Aufgabe. Dabei ist die Fähigkeit, sich nach Würde zu richten, bereits von Geburt an in unserem Gehirn angelegt. Blink Nummer 4. Die Würde ist als kognitives Potenzial bereits bei Neugeborenen angelegt, wird beim Heranwachsen aber durch äußere Umstände geformt. Natürlich kann kein Baby die Frage beantworten, was es bedeutet, Mensch zu sein oder in Würde zu leben. Es scheint aber, als hätten Neugeborene ein ausgeprägtes Gefühl dafür, was sich für sie gut oder richtig anfühlt und was nicht. Die Signale für dieses intuitive Empfinden sind in der Regel glasklar. Ein Baby ist ruhig und zufrieden, wenn seine physiologischen und sozialen Grundbedürfnisse erfüllt sind, und weint, wenn das nicht so ist. Das entspricht unserer zuvor genannten Definition von Würde. Es muss also so etwas wie ein neuronales Verschaltungsmuster geben, das sich bereits vor der Geburt bildet und die Richtwerte für einen idealen Grundzustand vorgibt. Hüter zufolge sind dabei zwei vorgeburtliche, unbewusste Erfahrungen ausschlaggebend. Die Erfahrung der Verbundenheit mit der Mutter und die ersten rudimentären Erfahrungen der eigenen individuellen Entwicklung. Sie legen die Grundlage für die späteren sozialen Grundbedürfnisse der Verbundenheit und Autonomie. Diese Vorstellung von Würde wird natürlich schon bald konkreter. Spätestens im dritten Lebensjahr fangen Kleinkinder an, ein bestimmtes Selbstbild und eine Vorstellung vom Zusammenleben mit anderen zu entwickeln, die ihr Denken, Fühlen und Handeln prägt. Die meisten Kinder fangen ab 2 an, sich als eigenständiges Subjekt wahrzunehmen und bewusst in der ersten Person Singular zu sprechen. Das frühe Selbstbild enthält die ersten Vorstellungen von einer eigenen Identität, also von den Charaktereigenschaften und Werten, die einen Menschen ausmachen und sein Handeln bestimmen. Zum Beispiel Neugier, Offenheit und die unbändige Lust am Ausprobieren und Entdecken. Aber natürlich auch komplexe Gefühle wie Neid, Missgunst und Angst. Wie sich dieses Selbstbild und die Vorstellung vom Zusammenleben im Laufe des Lebens weiter ausprägen, hängt mit dem zusammen, was Kinder von ihrer Umwelt lernen. Schon Säuglinge lernen durch Beobachtung, Imitation und eigenes Ausprobieren und integrieren Beispiele ihrer Eltern und Bezugspersonen in ihre eigene Vorstellung vom Zusammenleben und ihrer eigenen Würde. Jede Lebenserfahrung verstärkt und erweitert unsere individuellen neuronalen Verknüpfungen. Nach und nach wird so unser Selbstbild und unsere Vorstellung vom sozialen Miteinander verankert. Blink Nummer 5. Die neuronale Verankerung unseres Gespürs für Würde bedeutet auch, dass wir sie später im Leben wiederentdecken können. Die frühe neuronale Verankerung eines intuitiven Gespürs für Würde birgt eine Chance auf Wiedergutmachung. Sie bedeutet, dass wir auch später im Leben zur Würde zurückfinden können. Ein Weg zur Wiederentdeckung der Würde führt über persönliche Schicksalsschläge oder das Scheitern bisheriger Lebensentwürfe. Stellen wir uns zum Beispiel vor, das gesamte Lebensmodell einer bis dahin profitorientierten Bankerin bricht bei einem verheerenden Börsencrash zusammen. Der Zwang, sich neu erfinden zu müssen, führt dazu, dass sie ihre wahre Leidenschaft entdeckt und sich fortan bescheiden, aber glücklich als Bäckerin verdingt. Der entscheidende Auslöser ist der Paradigmenwechsel. Die einschneidende Erkenntnis, dass die alte und würdelose Lebensweise nicht länger lebensfähig ist. Diese Zäsur bricht die gefestigten Muster auf und schafft Platz für Neues. Die Erfahrungen nach dem Zusammenbruch des bisherigen Lebensentwurfs führen dann zu so tiefen neuronalen Verknüpfungen, dass ein neues Welt- und Selbstbild entstehen kann. Das funktioniert natürlich nicht immer. Damit ein Mensch nach einem so existenziellen Scheitern nicht in Apathie verfällt, sondern die Chance für eine radikale, würdevolle Neuausrichtung nutzt, bedarf es oft eines weiteren Faktors. Der Inspiration. Besonders Begegnungen mit würdevoll lebenden Menschen können positive Erfahrungen sein, die zur Suche nach einem anderen Selbstbild inspirieren. Unsere Bankerin zum Beispiel könnte für ihren Neuanfang durch die Bekanntschaft zu Menschen Mut schöpfen, die sich stärker als sie von gesellschaftlichen Erwartungen emanzipieren. Ihr Mut, ihr Leben frei nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten, könnte ihr neue Möglichkeiten aufzeigen. Entscheidend ist jedoch der Aspekt der Inspiration. Würde kann nicht von außen auferlegt oder durch Regeln und Gesetze erzwungen werden. Wir können nur durch positive Beispiele ermutigt werden, sie selbst in uns zu finden und zu nähren. All diese positiven Impulse können schließlich dazu führen, dass wir jene Bereiche des Gehirns reaktivieren, in denen unsere intuitive und unerschütterliche Vorstellung von Würde verankert ist. Wenn unser Gespür für das Gute und Richtige tief in unserem neuronalen Netzwerk versteckt ist, können wir es auch wiederentdecken und neu erleben. Dann können wir die positiven Erfahrungen in ein neues und würdevolles Selbstbild integrieren. Es ist also nie zu spät, die eigene Würde zu entdecken und der Mensch zu sein, der man wirklich gerne wäre. Blink Nummer 6. Wer die Würde anderer Menschen verletzt, verletzt in Wahrheit seine eigene Würde. Natürlich können wir nur dann in Würde leben, wenn unsere Würde auch von anderen Menschen respektiert wird. Dadurch, dass immer mehr Menschen den Bezug zu einer intuitiven Vorstellung von Würde verlieren, wird die Würde auch immer öfter verletzt. Wenn Menschen herablassend, ungerecht oder respektlos behandelt werden, fühlen sie sich in ihrer Würde verletzt. Diese Erfahrung ist kränkend und kann dazu führen, dass die Betroffenen ihre wahren Bedürfnisse aus Schmerz und Verunsicherung weiter unterdrücken und ihre Würde damit aufs Neue verletzen. Viele Menschen versuchen diesen Schmerz dann aufzulösen, indem sie ihrerseits andere Menschen respektlos behandeln. Schon Kinder geben die Erfahrung einer verletzten Würde weiter, indem sie andere Kinder bewerten. Blöder Paul, der ist nicht mehr mein Freund. Dabei unterdrücken sie ihr eigenes Bedürfnis nach Verbundenheit und damit ihre eigene Würde. Andere schlucken den Frust über die fehlende Achtung ihrer Würde in sich hinein, statt die heilende Konfrontation zu suchen. Beide Reaktionen sind Beispiele für unbewusste und dysfunktionale Lösungsstrategien. Sie helfen nur kurzfristig, mit dem Schmerz umzugehen. Langfristig aber bleiben die wahren Bedürfnisse unerfüllt. Der Ausweg aus diesem Teufelskreis führt über das Bewusstsein, über die eigene Würde. Wer sich seines eigenen Wertes bewusst ist und auf die Erfüllung seiner sozialen Bedürfnisse achtet, lässt sich nicht von anderen zum Objekt machen. Würdevolle Menschen sind weniger anfällig für die Bewertungen und Erwartungen, die von außen an sie herangetragen werden. Sie lassen sich nicht von herablassenden Bewertungen, heischenden Werbebotschaften und falschen Idealen aus der Ruhe bringen. Wer sich seiner Würde bewusst ist, kann nicht vom würdelosen Verhalten anderer Menschen verletzt werden. Er muss nicht auf dysfunktionale Lösungen zurückfallen oder Respektlosigkeit mit Gegenangriffen kontern. Im Idealfall kann er sogar andere dazu inspirieren, ihrerseits zur Würde zu finden. So weit, so gut. Aber angenommen, man wird nicht von einem Paradigmenwechsel wachgerüttelt. Wie kann man sich seiner Würde noch bewusst werden? Blink Nummer 7. Wenn unsere Kinder in Würde aufwachsen sollen, brauchen wir ein anderes Bildungssystem. In einem würdelosen System ist es natürlich schwer, sich der eigenen Würde bewusst zu werden. Wenn wir eine andere Gesellschaft denken wollen, brauchen wir grundsätzlich andere Startbedingungen. Wir haben bereits zuvor gesehen, dass unser Bildungssystem Konformität statt kritischer Reflexion belohnt. Unsere Schulen lehren unsere Kinder nicht, wie sie das System in Frage stellen und ihren eigenen Wertekanon entwickeln, sondern wie sie sich erfolgreich integrieren. Das sieht man allein daran, dass die führenden Positionen großer Unternehmen meist mit Bildungsgewinnern besetzt sind, die die beste Bildung genossen haben. Das bedeutet, dass die besten Schulen lehren, wie man es am besten nach oben schafft. Und der Weg in moderne Spitzenpositionen führt nicht über Bescheidenheit und Selbstlosigkeit. Er führt über die Fähigkeit, sich im Wettbewerb um die begehrtesten Plätze durchzusetzen. Die meisten Schulen belohnen das Anpassungsvermögen ihrer Schüler. Sie bringen sie dazu, den Erwartungen ihrer Eltern, Betreuer und Lehrer zu entsprechen, um möglichst reibungslos durchs Leben zu gehen. Aber wie soll jemand, der sich immer nach fremden Vorgaben richtet, wissen, was ihm wichtig ist? Kinder brauchen Zeit, Geborgenheit und positive Beziehungserfahrungen, um ein würdevolles Selbst- und Weltbild zu entwickeln. Sie brauchen die Freiheit, um ihre Interessen und Talente zu entdecken, um ihren Leidenschaften nachzugehen und die Welt ohne Zwang im Spiel zu entdecken. Kurzum, Sie müssen in dem Gefühl aufwachsen, dass ihre Verbundenheit und Selbstbestimmung nicht an Bedingungen geknüpft sind. Diese Art von bedingungsloser Liebe und Wertschätzung sollte nicht nur das wesentliche Ziel in der Erziehung sein, sondern auch in der Bildung. Auch unsere Schulen müssen unseren Kindern Zeit und Muße in geschützten Räumen bieten, in denen sie nicht bewertet und zurechtgestutzt werden. Kinder, deren Selbstwertgefühl so gestärkt wird, haben unversperrten Zugang zu ihrem Gespür für die Würde. Sie lernen von ganz alleine, würdevoll mit sich und ihrer Umwelt umzugehen. Der Wandel hin zu einer würdevolleren Gesellschaft beginnt also damit, dass wir unsere Kinder in Würde aufwachsen lassen. Doch auch für uns Erwachsene ist noch nicht alles verloren. Blink Nummer 8. Wer seine Würde wiedererlangen will, muss sich seine eigene Würdelosigkeit eingestehen und mit neuen positiven Erfahrungen überschreiben. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wer wieder in Würde leben will, muss sich eingestehen, dass er das bisher nicht getan hat. Das ist unangenehm, aber der erste große Schritt hin zur Freiheit. Sich die Würdelosigkeit des eigenen Lebens einzugestehen, bedeutet, sich seinen Verletzungen zu stellen. Sich einzugestehen, dass man von der Schule an darunter gelitten hat, ständig bewertet, benotet und gemaßregelt zu werden. Das ist natürlich schwer, denn oft verdrängen wir gerade die unangenehmen Erinnerungen. Viele Menschen betäuben den Schmerz durch Kompensierung, durch Konsum, Selbstprofilierung, Geld, Macht oder Geltungsdrang. Trotzdem liegt in den Verletzungen unserer Würde der Schlüssel zum Aufbrechen alter und schlechter Verhaltensmuster. Wer zum Beispiel in der Kindheit ständig bewertet und zur Anpassung gedrängt wurde, neigt später oft selbst dazu, über andere zu richten. Er ist sich seiner ungünstigen Verhaltensmuster aber nicht bewusst, weil ein solches Eingeständnis nicht mit seinem Streben nach einem kohärenten, stimmigen Selbstbild vereinbar ist. Wir möchten uns selbst als würdevolle Menschen begreifen und erklären uns die Abweichungen von unserem inneren Kompass durch stereotype Ausreden wie »Es machen ja schließlich alle so« oder »Es geht eben nicht anders«. Der erste Schritt besteht darin, zu erkennen, dass man sich damit etwas vormacht und endlich das zu tun, was man wirklich für richtig hält. Ein würdevoller Umgang mit uns selbst und anderen kommt nicht über Nacht. Er muss geübt und verinnerlicht werden und braucht Vorbilder und Zuspruch. Wir können uns durch positive Beziehungserfahrungen zu einem Lebensstil inspirieren lassen, in dem unsere wichtigsten Bedürfnisse gestillt werden, der Wunsch nach Verbundenheit und Selbstbestimmung. Das bedeutet, dass wir sowohl als Individuum mit ganz persönlichen Freiheiten respektiert werden, uns aber dennoch in gesunden und wertschätzenden Gemeinschaften verbunden fühlen. Würde bedeutet auch, dass wir uns Zeit für uns selbst und die angenehmen Dinge des Lebens nehmen, wie zum Beispiel körperliche und geistige Betätigung und eine gesunde Ernährung. Je mehr Menschen sich ihrer Würde bewusst werden, desto eher können wir das würdelose System der Gegenwart überwinden. Dein würdevolles Verhalten strahlt auf deine Mitmenschen aus und inspiriert sie, sich ihrerseits würdevoll zu verhalten. Wir müssen uns mit Mut zur Würde bekennen. Wir müssen den Mund aufmachen und Stellung beziehen, wenn die Würde in Gefahr ist. Das Konzept der Würde ist zu Recht im Grundgesetz unserer Demokratie enthalten. Jeder Mensch hat das Recht, sein eigenes Leben selbstbestimmt zu gestalten und sich trotzdem in Verbundenheit mit der Gemeinschaft einzubringen. Die Veränderung hin zu mehr Würde kann im Kleinen anfangen. Aber wenn immer mehr von uns ihre eigene Würde entdecken, können wir vielleicht irgendwann die Welt verändern. So, das waren die Blinks zu Würde von Gerald Hüther. Man könnte diese Blinks wie folgt zusammenfassen. Wenn wir nicht wollen, dass unser Miteinander im beschleunigten Puls der Globalisierung verroht, müssen wir uns auf die Würde zurückbesinnen. Die Würde, eine individuelle und kollektive Vorstellung davon, worauf es im Leben wirklich ankommt, muss unser moralischer Kompass sein, der uns in Zeiten komplexer Zusammenhänge als Orientierung dient. Was du konkret umsetzen könntest, sei der Stein des Anstoßes. Wenn du dir der schönen Seiten des Lebens bewusst bist, gib einfach hin und wieder etwas davon an andere weiter. Begegne Fremden offen und tolerant. Inspiriere sie mit deiner Freundlichkeit, direktem Blickkontakt und einem Lächeln, alte Muster zu durchbrechen und sich für neue Erfahrungen zu öffnen. Haben dir unsere Blinks gefallen? Wir wären sehr an deiner Meinung interessiert. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Würde als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.